Zunächst einmal zum Einstieg für Nicht-NeuköllnerInnen die Frage an Mohamed Charour: Wie groß ist das Phänomen der Polizeigroßeinsätze in Shisha-Bars?
Ja, ich glaube, dass das Phänomen der Schwerpunkteinsätze ist in Neukölln auf jeden Fall sehr präsent, prägt den Alltag der Gewerbetreibenden und der Anwohner und einfach vieler migrantisch gelesener Menschen bei uns in Neukölln. Und es betrifft nicht nur Shisha-Bars, da ist es am prominentesten, aber es betrifft auch Spätis, Barbiere, Nagelstudios und einfach andere Geschäfte, die von migrantisch gelesenen Menschen oder migrantischem Gewerbe betrieben werden. Und betreffen natürlich dort auch die Gäste und die Menschen, die dort ein- und ausgehen. Und das Phänomen führt schon zu einer klaren rassistischen Stigmatisierung, mit der wir in Neukölln ja auch schon vertraut sind. Wir haben quasi unseren Ruf weg in der Republik seit Heinz Buschkowski und gelten als Problembezirk und unzähmbar. Genau, aber es ist unglaublich stigmatisierend und auch verletzend für viele in Neukölln, dass dieses Bild immer wieder nach außen getragen wird, um politisches Kapital zu schlagen.
Was bedeuten die Polizeigroßeinsätze denn für migrantische Gewerbetreibende?
Genau, also man könnte jetzt sagen, wer sich an Recht und Gesetz hält, dem passiert ja nichts. Aber so ist dem leider nicht, weil diese Polizeigroßeinsätze, wie du sie beschreibst, sind ja de facto sind das Gewerbekontrollen. Also das sind Dinge, die das Ordnungsamt tut, und das Ordnungsamt kann dort einfach routinemäßig einkehren. In Neukölln ist es aber mittlerweile Praxis geworden, das mit einem großen Polizeiaufgebot zu tun, Medienvertreter vorher einzuladen und das Ganze stark zu inszenieren. Also dann kommt auch noch jemand aus der Politik mit und man zeigt quasi die harte Hand der Staat und Law and Order. Was da tatsächlich passiert, ist dann halt, dass da Bagatelldelikte aufgelistet werden, also Dinge wie unverzollter Shisha-Tabak. Man sollte lieber verzollten Shisha-Tabak rauchen, sehe ich auch so. Aber das ist hier nicht die organisierte Kriminalität, die man schlägt oder die man bekämpft, sondern man macht halt einfachen Leuten das Leben schwer in einer unverhältnismäßigen Praxis, die Rechtsbereiche vermischt, also Strafrecht, Gewerberecht, Strafprozessrecht. Die Leute sind leider oft nicht aufgeklärt genug und kennen ihre Rechte nicht, wissen also nicht, sich dagegen zu wehren. Bei einer normalen Gewerbekontrolle darf es keine Identitätsfeststellung der Gäste geben. Das wird dann aber einfach gemacht. Und wenn es keine Widerworte gibt, dann kann das auch passieren. Dann macht das der Polizeibeamte einfach. Und die Leute denken, na gut, das sei die Praxis hier. Das sind ja oft auch Menschen, wir haben ja wirklich auch eine große geflüchtete Community und Menschen, die ohnehin ein anderes Verhältnis mit dem Staat haben. Und das wird dadurch auch nicht besser.
Sie sagen nun, ein Ende der Shisha-Bar-Razzien ist überfällig. Michael Winkler, wollen Sie rechtsfreie Räume?
Nee, aber das ist ja auch so ein populistisches Stichwort, das in der Debatte immer wieder fällt. Was wir eigentlich anmahnen, ist, dass überhaupt erstmal zu einer Rechtsstaatlichkeit zurückgekehrt wird. Weil das, was Mohamed Charour gerade beschrieben hat, das ist ja ein totales Aufbauschen und mit dem symbolischen Gewaltmonopol da einreiten und einschreiten, was oft überhaupt gar nicht notwendig ist. Und es werden eben ganz gezielt auf Basis einerseits von Familiennamen, aber auch von bestimmten Orten und von einer eben Zugehörigkeit zu einer bestimmten oder vermeintlichen Kultur werden nur ganz bestimmte Läden und Gruppen eben ausgesondert. Und das ist aus unserer Sicht rechtswidrig und verfassungswidrig, weil das eben dem Gleichheitsgrundsatz entgegenläuft und auch gerade so diese öffentlichen Razzien, wo Leute dann, also von der Polizei, sage ich mal, im öffentlichen Raum gefilzt und bearbeitet werden, die ja auch eine stigmatisierende Wirkung, dass das dann irgendwie auch die Menschenwürde in Mitleidenschaft zieht. Und deswegen sagen wir eben, das kann nicht sein, dass hier auf ganz bestimmte Communities, auf ganz bestimmte Gruppen und auf bestimmte Familiennamen abgestellt wird und die eben als inhärent kriminell dargestellt werden. Das lässt sich überhaupt nicht vereinbaren mit dem, was wir unter Rechtsstaat verstehen als eine Menschenrechtsorganisation.
Was unglaublich wichtig ist in dieser Debatte, ist einfach zu verstehen, dieser Begriff wird ja die ganze Zeit verwendet wie bare Münze. Es wird die ganze Zeit von Clankriminalität gesprochen, von Großfamilien, die sich kriminell organisieren. Es gab jetzt jüngst eine Studie von Herrn Dr. Jaraba, der diesen Begriff verwendet, den ich ja ohnehin für sehr kritisch halte, also diesen Begriff des der Clans. Ich glaube nicht, dass das zutrifft und dass das in der Wirklichkeit so wiederzufinden ist. Nichtsdestotrotz, also er stellt halt fest in seinen Gesprächen, der hat ja mit diesen vermeintlichen Clans gesprochen, dass es sowas wie homogene kriminelle Großfamilien gar nicht gibt. Dass das einfach ein Konstrukt ist, das die ganze Zeit verwendet wird. Das ist ein Bauchgefühl, dass ein Begriff gefunden hat und seitdem ein großes Spagat leistet einfach politisch und Dinge, die wir früher nicht sagen durften, also den kriminellen Ausländer, den kann man jetzt einfach, weil es ja die kriminellen Clans gibt, wieder führen und verwenden. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig und essentiell an dieser Debatte.
Welche Rolle spielen denn die Medien in diesem Diskurs um vermeintliche Clan-Kriminalität?
Die spielen eine ganz, ganz große Rolle. Und zwar verstärken die eben diesen Diskurs, der ja schon da ist und der auch Widerhall findet in der Mehrheitsgesellschaft, indem sie dieses Thema eben immer wieder aufnehmen, aufbringen, oft populistisch und tendenziös auch bearbeiten, eben nicht hinterfragen, was einerseits aus Politik und Polizei da gemacht wird und auch an Meldungen geliefert wird sozusagen, sich stattdessen eher sehr unkritisch da als Embedded Journalists mit zu diesen Razzien einladen lassen und davon berichten. Und man muss halt sagen, dass das Thema geht leider auch sehr gut. Also das hat extrem hohe Klickzahlen und deswegen werden zum Teil, wir haben gemeinsam eine Analyse gemacht mit den verschiedenen Organisationen, die eben diese Pressemitteilung auch rausgegeben haben und haben gesehen, dass teilweise einfach nur das Wort Clan in die Überschrift von Artikeln geschrieben wird, weil das wiederum halt Klickzahlen erzeugt und dann steht im Text sowas wie, ein Polizeibeamter hat gesagt, es könnte auch Verbindungen zu einer bekannten Clanfamilie geben. Also zum Beispiel gab es einen Text über Betrugsszenarien mit Corona-Tests. Und da steht dann in der Überschrift Clans betrügen und im Text steht dann, es könnte einen Zusammenhang geben, haben uns Polizeiquellen genannt. Und sowas haben wir relativ häufig gesehen. Also es gibt da auf jeden Fall, man könnte das journalistisch besser machen, sagen wir es mal so.
Die Polizei würde ja wahrscheinlich teilweise sagen, es gibt die Kriminalität und bei den Razzien finden wir immer wieder was. Herr Scharuhr, Ihre Antwort darauf?
Es wird bei den Razzien ja immer wieder sehen an Ergebnissen, sind wirklich ist vor allem die Feststellung von kleinen Vergehen, die dann vermengt werden mit größeren Dingen, die dann auch gefunden werden und die auch bitte gefunden werden sollen. Also das muss ich, glaube ich, auch nochmal betonen an der Stelle. Es geht hier nicht darum, ich stehe für Kriminalitätsbekämpfung, für echte Kriminalitätsbekämpfung. Aber das, was hier geschieht bei diesen Einsätzen, ist vor allem eine große Show. Und hat halt, die Zahlen liegen ja vor in den Klanlageberichten. Zum Beispiel in Berlin wissen wir, dass sowohl 2019 als auch 2020 das Groß der Clan-Kriminalität oder dem, was unter Clan-Kriminalität geführt wird, Ordnungswidrigkeiten sind. Ja, also dann geht es um Gewerbeverstöße, Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz und nicht um die organisierte Kriminalität.
Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz, wie man sie wahrscheinlich in fast allen Läden ziemlich egal wie die betreibende Person heißt, finden kann oder in der...
Feststellen, was natürlich trotzdem nicht richtig ist, und natürlich befinden wir uns in einer Pandemie und müssen da sorgfältig sein, aber das ist halt, also diese Einordnung findet leider nicht mehr statt im öffentlichen Diskurs.
Ich würde gerne was ergänzen dazu, und zwar, dass das Erklärungsmuster das Problem ist. Also dass quasi die Erklärung für Kriminalität, also seien es jetzt Ordnungswidrigkeiten oder sei es tatsächlich vielleicht auch organisierte Kriminalität, dass das Erklärungsmuster gekettet wird oder angehangen wird an eine bestimmte Ethnie oder an bestimmte Familiennamen. Und das ist das, was stigmatisierend ist und was nicht sein kann. Also die Polizei, die soll meinetwegen ihre Aufgaben wahrnehmen, aber die sollen aufhören, das quasi mit diesen Stereotypen und rassistischen Erklärungsmustern zu belegen. Also die mischen einfach in ihren Lageberichten alles zusammen, von Jugendkriminalität über Verkehrsdelikte bis eben hin zu organisierter Kriminalität. Und das, was auch häufig noch passiert, ist eben eine Gleichsetzung von allem, was sie da reinnehmen, mit organisierter Kriminalität. Das macht die Polizei selbst nicht, aber das ist eben das, was dann transportiert wird im Nachhinein, sei es von PolitikerInnen als eben auch in den Medien.
An diesem Donnerstag jährt sich die Selbstenttarnung des NSU zum 10. Mal. Die rassistische Ermittlungspraxis der Polizei im NSU-Zusammenhang, kann man hier auch eine Verbindung zur sogenannten Clan-Debatte ziehen?
Das ist natürlich wieder ein gutes Beispiel, wie rassistische Praxis dann auch in unseren Behörden und Sicherheitsbehörden institutionalisiert wird. Kommt immer wieder, es gibt natürlich jetzt keine direkte Verbindung zwischen dem nationalsozialistischen Untergrund und der aktuell laufenden Clan-Debatte, aber es gibt natürlich Parallelen in der Frage, wie man wie man Kriminalität einordnet und feststellt oder wie man gewisse Probleme bewertet. Ich erinnere gerne daran, es hieß Dönermorde zu Beginn und niemand hat weiter hinterfragt, was dort geschieht. Und natürlich ist das eine Brille, eine rassistische Brille, die solche Missstände entweder versteckt oder Missstände unproportional und überdimensional darstellt.
Michael Winkler?
Ich glaube auch, dass es vor allem Probleme oder Ähnlichkeiten gibt in dem Umgang mit den Themen wie Rassismus. Also dass es da auch irgendwie keine Offenheit dafür gibt, dazuzulernen oder wenig Offenheit dazuzulernen. Wir haben zum Beispiel jetzt bei der sogenannten Clan-Kriminalität ist öffentlich geworden letztes Jahr, dass es eine Broschüre gibt, die die Polizei in Nordrhein-Westfalen anleitet, wie sie eben mit vermeintlichen Menschen aus diesen Familien umzugehen hat. Und diese Broschüre ist durchzogen von rassistischen Stereotypen. Das wurde öffentlich gemacht und die Polizei hat es einfach zurückgewiesen, hat gesagt, das ist Wissenschaft, was da drin steht und es ist alles richtig und es ist nicht rassistisch und wir müssen da nicht drüber diskutieren und wir werden das einfach weiter so verwenden.
Also nur um ein Zitat aus dieser Broschüre von Frau Professor Dr. Dienstbühl zu nennen. Sie schreibt in ihrer Broschüre, sinngemäß eine Unterscheidung zwischen kriminellen und nicht kriminellen Clanmitgliedern muss verzichtet werden. Auf eine solche Unterscheidung. Und das muss man sich mal vorstellen. Also da wird sippenhaft wirklich zur Handlungsempfehlung für Polizeibeamtinnen. Und das ist einfach unglaublich, unglaublich schwierig. Geht man in die Clan-Lageberichte, zum Beispiel auch in NRW, um ein weiteres Beispiel zu nennen, so werden clan-typische Tätigkeiten wie das Betreiben eines Kfz-Betriebs gelistet und geführt, weil man könnte ja mit einem Kfz-Wagen, man könnte ja mit einem Kraftfahrzeug eine Raub begehen oder eine Straftat. Deswegen werden solche Dinge von den Behörden in Nordrhein-Westfalen gelistet. Das muss man sich mal vorstellen. Also dieses Level haben wir erreicht.
Ja. Dann abschließend noch mal ein bisschen zusammengefasst, was sind Ihre Forderungen im Zusammenhang mit der sogenannten Clan-Debatte und den Polizeigroßeinsätzen, nicht nur gegen Shisha-Bars, vielleicht zunächst Michael Winkler?
Wir wollen, dass mit dieser rassistischen Clan-Debatte Schluss ist, also dass überhaupt dieses Konstrukt nicht mehr verwendet wird, weil das eben eine Ethnisierung von Kriminalität ist, die sich so gar nicht nachweisen lässt und eher stigmatisierend ist. Und wir wollen vor allem auch, dass diese riesen aufgeblähten Einsätze in verschiedenen Cafés, Shisha-Bars und so weiter, dass damit Schluss ist. Also die sollen ihre Kontrollen gerne machen, so das Ordnungsamt, aber die müssen dafür kein voll bewaffnetes SEK daneben stellen, sozusagen.
Ich würde vielleicht hinzufügen, am Ende braucht es natürlich auch eine sensible politische Kommunikation mit solchen Themenbereichen. Und wir müssen schauen, welche Bilder wir produzieren und welche Folgen diese Bilder haben können. Wir haben eine immer polarisiertere Welt hier in den sozialen Medien, in vielen Fragestellungen. Müssen auch Politik und Medien vorsichtig sein. Ich glaube, also das wurde ja an verschiedener Stelle schon gesagt, es ist nicht von ungefähr, dass Tobias eher in Hanau in zwei Shisha-Bars gegangen ist und in seinem wirren Weltbild dachte, dass dort seine Feinde sitzen und diese schreckliche Tat begangen hat in Hanau. Das hat auch viel mit politischer Kommunikation zu tun, die verantwortungslos war und die breite Bevölkerungsteile stigmatisiert hat.
Das sagt Mohamed Charour von der Initiative Kein Generalverdacht. Wir haben mit ihm und Michael Winkler vom Komitee für Grundrecht und Demokratie gesprochen. Das Komitee für Grundrecht und Demokratie, die Initiative Kein Generalverdacht und die Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt erklären, ein Ende der sogenannten Shisha-Bar-Razzien ist überfällig. Schluss mit der rassistischen und grundrechtswidrigen Clan-Debatte.